Aber es gibt auch Menschen, die haben eine ganz andere Position zu diesem Thema. Sie sagen, ich esse keine Tiere. Manche aus gesundheitlichen Gründen oder aus religiösen, aber viele auch aus ethischen. Und dazu gehört Raffaela Raab, die bekannt ist als die militante Veganerin und die ich jetzt hier bei Berlin Mitte auf 1 begrüße. Schön, dass Sie da sind. Warum braucht der Veganismus Militanz?
Wir haben bei jeder sozialen Gerechtigkeitsbewegung bisher gestartet mit ein paar Aktivisten, die als die Außenseite der Gesellschaft abgestempelt wurden, die sich mit Plakaten und ihren Stimmen auf die Straße gestellt haben, um sich für die unterdrückte Gruppe einzusetzen. Im Gegensatz zu Gerechtigkeitsbewegungen für Homosexuelle, für Frauen oder für Menschen anderer Hautfarben, um sie zu befreien, haben die Opfer in dieser Situation, was die Tiere betrifft, allerdings keine eigene Stimme. Sie können sich nicht mit Plakaten auf die Straße stellen, sie können leider nicht in die Politik gehen und sich selbst vertreten. Daher braucht es den Menschen, der seine Stimme für sie erhebt. Und deswegen müssen wir umso lauter sein, um den Stimmen der Tiere Gehör zu verschaffen und unsere einzusetzen. Und ich denke, wir brauchen da teilweise diese Militanz, die ich mir nur als ironisches Wort gewählt habe, weil Militanz heißt natürlich mit Waffengewalt gegen etwas vorgehen. Das tue ich nicht. Meine Waffe ist das Wort. Dennoch glaube ich, dass das Wort auch gleichzeitig unsere effektivste Waffe ist, um hier für die Tiere zu kämpfen. Und wir sollten auch nicht davor zurückscheuen, radikale Worte zu verwenden, die häufig eben auch als militant oder extremistisch leider abgestempelt werden, um adäquat in Worte zu fassen, das Schicksal, das die Tiere erleiden, den Holocaust, den sie durchmachen, wegen Nicht-Veganern.
Das heißt aber, Positionen, wie es hier auch gibt, Animal Liberation beispielsweise, die ja durchaus mit einer ernsthaften Militanz vorgehen, das wäre nicht ihr Weg.
Ich denke, Sie meinen die Animal Liberation Front. Mhm. Also die Animal Liberation Front wird teilweise abgestempelt als terroristische Vereinigung, die mit Gewalt gegen Objekte, muss man allerdings sagen, also gegen Ställe, gegen die Tötungswaffen, gegen die Industrien und durchaus auch mit dem Ziel, einen Sachschaden hervorzurufen, vorgeht. Ich finde sowas bemerkenswert, wie weit Menschen gehen und teilweise dieses Risiko auf sich nehmen. Und ich denke, in menschlichen Gerechtigkeitsbewegungen würden wir das als adäquat erachten, wenn wir sagen, okay, beispielsweise ein Kinderschänder hat in seinem Keller Kinder, menschliche Kinder, und die einzige Art und Weise, die zu retten, ist einzubrechen und die Kinder zu befreien, besonders wenn die Polizei gegebenenfalls diesen Keller noch nicht gefunden hat, wir aber schon, dann würden wir natürlich akut agieren und gegebenenfalls auch den Sachschaden, der vor Ort entsteht, auf uns nehmen. Und ich denke, die Aktivisten, muss man ja sagen, der Animal Liberation Front handeln prinzipiell aus der Güte ihres Herzens. Die sehen akut, hey, hier sind Tiere in Not. Die Politik handelt zu langsam. Die moralische Revolution für Tierrechte schreitet zu langsam fort. Deswegen nehme ich es jetzt auf mich, dass ich in diesen Stall hineinbreche, gegebenenfalls eine Tür, ein Schloss, mein Gott, zerstöre, weil das eben in keinem Verhältnis steht zu dem Leid, was sonst dem Tier passiert, dass hier ein bisschen Sachschaden entsteht. Ich persönlich, das ist nicht meine Art und Weise zu agieren, und ich denke, es ist auch pragmatisch nicht der sinnvollste Ansatz, aber ich verstehe, weil es eben diese strafrechtlichen Folgen nach sich ziehen kann. Aber sowas kann natürlich auch eine wahnsinnige Symbolwirkung mit sich bringen, wenn wir beispielsweise Bilder von Menschen betrachten, die verletzte Tiere aus den Anstalten, aus diesen Lagern heraustragen. Das kann natürlich auch einen großen Baustein zu einer moralischen Revolution beitragen. Aber meine Art und Weise, für die Tiere zu kämpfen, ist es nicht.
Jetzt haben Sie den Begriff Holocaust verwendet. Das ist natürlich ein sehr, sehr starker und wahrscheinlich auch provokativer Begriff. Warum ziehen Sie diesen Vergleich, diese Analogie?
Ich denke, mich persönlich hat es zu der Aktivistin gemacht, die ich heute bin, weil mir jemand gesagt hat, mitten in einem Gespräch, wo wir einfach über die ökonomischen Parallelen dieser Massenhortung von Tieren gesprochen haben, fiel dann das Wort Holocaust. Und jemand meinte eben, das kann man ja nicht vergleichen, sei das mit der Massensklaverei, mit Vergewaltigungen oder irgendeinem Holocaust, weil das sind ja nur Tiere. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, habe ich mir gedacht, mein Gott, du redest wie ein Rassist. Das hat man ja auch in anderen Belangen gesagt, was menschliche Verbrechen betraf. Das sind ja nur Frauen. Das sind ja nur Schwule, das sind ja nur Schwarze, das sind ja nur Tiere. Und in dem Moment ist mir einfach so ein Licht aufgegangen und vor allem eben die Parallele zu diesem Menschheitsverbrechen im Zweiten Weltkrieg und da meine eigene Familie davon betroffen war, hat mir emotional so zu schaffen gemacht. Und ich verstehe, dass das für viele Leute im ersten Moment abschreckend wirkt, aber seien wir doch mal ganz ehrlich zu uns selbst. Wir sagen beispielsweise, dass Juden und andere Minderheiten behandelt wurden wie Tiere. Das muss doch im Umkehrschluss bedeuten, dass das, was wir den Tieren antun, auf einem ähnlichen Niveau sich befindet. Und das bedeutet in keinster Weise, dass ich den Betroffenen von damals oder auch heute noch in ihrem Leid etwas absprechen möchte. Auf gar keinen Fall. die Grundlage von Veganismus ist ja auch, dass man sich gegen jegliche Form von Unterdrückung einsetzt, sondern das heißt, dass man das Leid der Tiere aufheben möchte auf das Leid der Menschen, weil wir alle gleichermaßen fühlende Personen sind.
Ist die Position von Raffaela Raab, die bekannt ist als die militante Veganerin. Sie haben schon gesagt, Tiere haben keine Stimme. Also ja, sie haben irgendwie auch eine Stimme, aber sie können sich natürlich nicht politisch artikulieren und haben damit ja auch deutlich gemacht, es gibt natürlich einen zumindest körperlichen Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Und viele Menschen, die Fleisch essen, würden sagen, ja, dieser Unterschied erlaubt es uns, also der körperliche und überhaupt der Unterschied zwischen Menschen und Tieren erlaubt es uns, sie zu essen. Das ist in der Natur so vorgesehen. Und sie vermenschlichen diese Wesen einfach. Wie würden Sie darauf reagieren?
Also ich denke, die meisten Leute, die zu Hause einen Hund oder eine Katze haben und dann über ihre kleinen Fellbabys sprechen, vermenschlichen die Tiere ja auch. Das passiert ganz automatisch, weil Menschen, die sich mit Tieren umgeben, erkennen, die sind genauso fühlende Individuen wie eben menschliche Kinder, nur in anderen Formen und Farben. Die haben Interessen, Bedürfnisse, sie wollen Schmerzen ausweichen, sie haben ihren Lieblingsplatz zu schlafen. Wir kennen das alle von unseren Lieblingshaustieren, von unseren Familienmitgliedern. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen dem Menschen und anderen nichtmenschlichen Tieren. Aber die Frage, die sich hier stellt, wenn es um die Versklavung von diesen Tieren geht, gibt es einen ethisch signifikanten Unterschied, der es rechtfertigen kann, Tieren ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit zu nehmen, aber dem Menschen nicht. Und dann kommen beispielsweise eben Vorschläge, wie Sie gerade gebracht haben. Das ist ja von der Natur her so gegeben. Das nennt sich beispielsweise einen naturalistischen Fehlschluss. Nur weil etwas in der Natur so geschieht, dass ein Löwe eine Gazelle reißt, können wir nicht deswegen rumgehen und selbst mit unserem moralischen Gewissen Gewalttaten ausüben, wie das in der Natur passiert. Die Natur ist kein moralischer Kompass. Wir hingegen haben einen. Wir sind moralische Akteure und können uns aktiv dafür entscheiden, jemanden zu versklaven oder nicht zu versklaven. Wenn wir vegan leben können, brauchen wir dafür also eine Rechtfertigung und einen relevanten Unterschied, weswegen wir das Tieren antun dürfen und Menschen nicht. Ja, sie sind vielleicht ein bisschen weniger technologisch gebildet. Sie sind unterlegen in der Nahrungskette unter uns. Sie sind in vielerlei Hinsicht weniger begabt als wir und weniger vernunftbegabt. Aber genauso eben sind menschliche Kinder und denen dürfen wir das eben auch nicht antun.
Das heißt aber auch, wir müssen uns als Menschen über die Natur erheben, um letztlich moralisch integer zu sein.
Ich denke, wir haben ein riesiges menschliches Privileg durch den Rechnungsapparat, den wir unser Gehirn nennen dürfen, dass wir die Möglichkeit haben, moralisch zu handeln und eine Situation mit einem festen Ein- und Ausatmer rational zu betrachten und dementsprechend auch nach unserem Gewissen zu handeln. Jeder Mensch, der nicht soziopathisch ist, hat ein Gewissen insofern, dass er gegen Tierquälerei ist, unterstützt aktiv aber Tierquälerei und unnötige Gewalttaten an Tieren und man nimmt ihnen ihr ethisches Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, wenn man sich entscheidet, wie der Löwe in der Natur, seine Menschlichkeit damit ablegt und nicht vegan lebt. Zum Thema nochmal, warum wir hier eben eine Unterscheidung treffen sollten. Ja, ich gebe Ihnen sofort den Punkt, der Mensch ist moralisch an der Spitze. Wir sind technologisch gesehen an der Spitze. Aber nur weil wir eben über anderen Tieren stehen, ist das keine Rechtfertigung, pauschal einen Freibrief für Gewalttaten und Sklaverei zu haben, sondern eine Verantwortung, umso eher über die Schwächsten in unserer Gesellschaft aufzupassen.
Es gibt ja so diese Parlamentsunterscheidung von links und rechts. Ordnet sich Veganismus, ordnen sich Tierrechte da ein? Sind die links, rechts, Mitte oder sind die überhaupt nicht greifbar mit diesen Begriffen?
Na, ich sehe Veganismus ganz abseits von dem jetzigen bestehenden politischen Spektrum. Also am Anfang meiner aktivistischen Karriere wurde ich häufig als linksgrün versifft abgestempelt. Jetzt bin ich plötzlich die Rechtsextremistin, weil ich auch auf rechten Formaten auftrete. Also ich habe da überhaupt keine Berührungsängste, mich mit Menschen aller Parteien oder auch mit Anarchisten hinzusetzen und das Thema Tierethik zu besprechen, weil wir jetzt ja mittlerweile auch schon anerkennen, dass das Grundrecht von Menschen, nicht versklavt zu werden, unabhängig der politischen Richtung bestehen muss. Und wir eigentlich, glaube ich, politisch jetzt vor allem darüber diskutieren, wie wir ein faires Zusammenleben zwischen Menschen unterschiedlicher Hintergründe, unterschiedlicher Geschlechter generieren können. Aber es ist unantastbar, die Würde des Menschen, unabhängig der politischen Richtung. Und genauso muss unabhängig der politischen Richtung die Würde des Tieres an, eben auch unantastbar sein.
Jetzt diskutieren wir ja hier in Berlin in einem westlichen Kulturkreis, der ein bestimmtes Verhältnis zu Tieren hat, auch zu unterschiedlichen Tierarten, der auch bestimmte Nahrungsmitteltabus hat. Es gibt aber Kulturen, die im Umgang mit Tieren ganz andere Positionen haben, Positionen, die Sie wahrscheinlich als sehr rückschrittlich betrachten würden. Gilt Ihre Vision für die ganze Welt und ist das überhaupt realistisch?
Also diese Rückschrittlichkeit, die sehe ich ja genauso hierzulande. Wir zeigen gern mit dem Finger auf andere, die es ja noch schlimmer machen oder auf ein bestimmtes Tier, das sie dann halt schlimmer behandeln als wir hier, während wir halt genauso fühlende Individuen wie eben Kühe und Schweine, 40 Millionen Schweine werden in Deutschland jedes Jahr vergast und das vergisst man dann ganz gerne, wenn man auf das Hundefleischfest in China zeigt, das jedes Jahr stattfindet. Das sind dann alle plötzlich empört, obwohl Schweine wahrscheinlich sogar bewusstere Individuen sind als diese Hunde. Die Vision gilt natürlich als Wunschtraum für die gesamte Welt, dass Tiere als fühlende Personen anerkannt werden. Und ich denke, das ist ja auch etwas, dieses Gefühl, mit dem jeder Mensch geboren wird, mit einer Zuneigung zu Tieren oder zumindest Respekt vor ihnen, genauso wie eben wegen ihren Mitmenschen. Und das wird uns nur gesellschaftlich abtrainiert. Das heißt, wir müssen die Gesellschaft wieder von ihrem Speziesismus wiederum abtrainieren. Und das kann nur dadurch passieren, dass wir gesellschaftlich auch länderübergreifend versuchen, praktisch moralische Entwicklungshilfe zu leisten. Das muss bei den Jugendlichen und Kindern ansetzen. Ich bin beispielsweise in eine internationale Schule, wie schon erwähnt, gegangen und da hatten wir Kinder unterschiedlicher Hintergründe und in jedem Klassenzimmer hing ein Bild, da waren Kinder mit ihren Landeskutten, mit Dirndeln, mit Lederhosen und dann natürlich chinesischen und asiatischen Kleidungen. Die haben sich die Hand gegeben und drüber stand, we all bleed the same color, wir alle bluten in der gleichen Farbe. Und das gilt natürlich auch für die Tiere. Diese Form von Botschaft müssen wir international verbreiten und müssen so eine neue Generation von Menschen, die ihr Mitgefühl auf Tiere erweitern, auslegen. Ich weiß nicht, ob ich das realistisch noch erleben kann. Hierzulande in Zentraleuropa, wie gesagt, glaube ich, gilt meine Vision als 90-Jährige durch ein Museum für Tierrechte zu wandern durchaus. Weltweit bin ich tatsächlich ein bisschen desillusioniert. Dass wir da durch diese kulturelle Barriere diesen moralischen Fortschritt erreichen können.
Sie sind, habe ich gehört, eigentlich Ärztin und zwar sogar promoviert.
Ja, richtig. Ja, ich habe Humanmedizin in München studiert und es war auch im Zuge meines Studiums, dass ich mich mit pflanzlicher Ernährung primär auseinandergesetzt habe. Wobei man hier natürlich betonen muss eben, Veganismus ist keine Ernährungsweise, sondern eine moralische Einstellung. Und es war aber dieser Türöffner für mich, hey, es geht auch ohne Tierprodukte. Und das habe ich nicht gelernt im Medizinstudium, möchte ich hier ganz klar sagen, weil die Ärzte lernen nichts über präventive Ernährungsweisen für die Vorbeugung von chronischen Volkserkrankungen. Sondern ich habe mich unabhängig vom Studium damit auseinandergesetzt, weil ich mich gefragt habe, warum jeder zweite vortragende Arzt im Vorlesungssaal schwer übergewichtig ist oder an den gleichen Erkrankungen leidet wie unsere Patienten. Und die Antwort lag natürlich, sie essen genau das Gleiche wie unsere Patienten. Also, dass der Konsum, wie wir es hierzulande betreiben, von Tierprodukten deutlich korreliert mit den genannten Erkrankungen Diabetes, Übergewicht, metabolisches Syndrom im Allgemeinen, das gilt es ja nicht mehr abzustreiten. Natürlich, ich möchte hiermit nicht sagen, dass jeglicher Konsum von Tierprodukten automatisch ungesund ist. Man kann sehr gesund sein als Nicht-Veganer, das werden Sie von mir nicht hören, aber man kann auch sehr gesund sein als Veganer. Und der durchschnittliche Veganer ist deutlich, ist in vielerlei Hinsicht deutlich gesünder und ernährt sich ausgewogener, vitaminreicher als der durchschnittliche Nicht-Veganer ist, einfach gesundheitsbewusster im Allgemeinen. Jetzt war es aber so, dass ich eben durch diesen Türöffner der pflanzlichen Ernährung dann auch auf die Ethik gestoßen bin. Und zwar, ich wusste, es geht. Man kann rein pflanzlich vegan leben. Und ich habe mich sehr viele Jahre lang, also 5 Jahre lang rein pflanzlich ernährt und mich damals schon vegan genannt. Habe dabei aber den Fehler gemacht, ich habe Lederschuhe getragen, ich habe Make-up gekauft, ich habe regelmäßig Ausnahmen gemacht, was meine Ernährung betrifft, weil ich es ja nur für die Gesundheit gemacht habe und nicht an das Tier dahinter gedacht habe. Ich hatte diese ethische Dringlichkeit nicht verstanden. Das ist für mich erst passiert, dass ich meinen ersten Job im Krankenhaus hatte. Es war mitten in der Corona-Pandemie. Wir waren eingedeckt mit Corona-Patienten auch und alle haben diese Masken getragen, die höchstwahrscheinlich ja auch dadurch kommen, dass jemand irgendwann mal eine Fledermaus gegessen hat. Welchen Mythos man auch immer glauben möchte hier an dieser Stelle, aber es scheint auf jeden Fall, dass viele von diesen Erkrankungen durch Zoonosen, sprich durch Mensch-Tier-Kontakt, auf uns übertragen werden. Das heißt, wir hatten erstmal diesen Faktor. Dann bin ich draufgekommen auf dieses Wort Speziesismus durch diese Riesendebatte, die bei uns zu Hause ausgebrochen ist, wo jemand gemeint hat, Raffaela, krieg dich ein, das sind ja nur Tiere, das kann man nicht vergleichen. Und das hat bei mir in diesen Tagen so gearbeitet und dann stand ich am Patientenbett von diesem schweren schwer übergewichtigen Patienten mit der Corona-Maske auf, der gerade 3 Tage zuvor eingeliefert wurde wegen einem Herzinfarkt. Neben mir der übergewichtige Oberarzt, ebenfalls mit Corona-Maske auf uns, der Visitenwagen vor uns. Und da sieht man dann ja immer dieses Röntgenbild von dem Patienten, wenn man an seinem Bett steht. Der hatte diesen Rippenbogen, den man auf dem Röntgenbild sah. Und gleichzeitig lag ein Rippenbogen von einem Schwein am Spare-Ribs-Tag am Krankenhaus vor dem Patienten. Und bei mir sind alle Schalter umgeflogen, um Gottes Willen. Das schaut ja genauso aus wie bei dem Patienten, das arme Schwein. Das fühlt genauso. Dazu kommt dann noch der Cholesterinsenker, der vom Oberarzt verschrieben wird, damit er sich noch mehr Cholesterin reinkanalen kann. Also für mich ist eine Welt zusammengebrochen an dem Tag. Gepaart mit dem Spare-Ribs-Geruch im Krankenhaus dachte ich mir eigentlich, in was für einer Anstalt bin ich hier eigentlich gerade? Und ich habe wenige Tage später meine Kündigung eingereicht, weil ich wusste, die Patienten leiden schrecklich und ich will mich gegen Leid einsetzen. Ich will, dass mein Leben hier einen Impact hat für diese Welt, wenn ich hier gegangen bin. Und das allermeiste Leid gibt es in der Nutztierindustrie. Die Tiere leiden genauso wie unsere menschlichen Patienten. Und ich werde mich versuchen, dort zu fokussieren, wo ich am meisten Patienten helfen kann. Und das ist in der Nutztierindustrie.